Erster FC Köln Inside. Das bewegt die Fans. Das bewegt den ersten FC Köln. Der Podcast mit FC-Präsident Werner Wolf.
Seine Feststellungen in Bezug auf die erste Phase sind eine leichte Pflichtverletzung, nicht schwerwiegende Pflichtverletzung der beiden Geschäftsführer zum damaligen Zeitpunkt, also Alexander Werle und Philipp Thürhoff.
Mit Vizepräsident Carsten Wettig.
Dann ist es so, Konsequenzen muss es natürlich insoweit geben, dass wir alles dafür tun müssen, dass ein solcher Vorgang sich nicht mehr wiederholt.
Sportchef Christian Keller.
Wir haben einfach das Baby dieser Region jetzt nicht gut behandelt im Ergebnis.
Und Finanzgeschäftsführer Philipp Thürhoff.
Und dann muss man auch Kritik und Enttäuschung aushalten.
Heute mit diesem Thema. Was nun FC? Nach dem Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga gibt es große Kritik an Sportchef Christian Keller und am Vorstand. Die größte Sorge: Kann sich der FC in der zweiten Liga überhaupt behaupten? Ist der Verein so gesund, dass er den Abstieg finanziell verkraften kann? Es braucht Antworten. Und hier sind einige davon. Rein in die erste Episode. Come on FC! Ja, herzlich willkommen zur ersten Episode des Sonderpodcasts FC Inside. Und wir haben viele spannende Themen aufbereitet und werden sie aufbereiten noch in Folge 2 und 3, vielleicht zum kleinen Überblick. Es ist ein Sonderpodcast und wir wollen einfach verschiedene Themen insofern beleuchten, dass wir auch mal in die Tiefe wollen. Und zwar haben wir uns dafür entschieden, dass wir heute so ein bisschen mehr auf das Thema Transfersperre eingehen, dass wir in der Folge 2 mehr auf den Sport eingehen und in Folge 3 gucken wir in die Zukunft des ersten FC Köln. Heute, wie gesagt, die Transfersperre und alles drumherum, aber ich glaube, da gibt es erstmal noch viele, viele Sachen noch mehr zu besprechen, außer der Transfersperre. Begrüße euch aber erstmal ganz herzlich, dass ihr da seid. Lasst uns doch vielleicht einfach mal direkt einsteigen in die aktuelle Situation und einfach mal die ganz stumpfe Frage: Wie fühlt ihr euch nach dem Abstieg und nachdem einige Tage jetzt vergangen sind? Vielleicht frage an Christian auch erstmal.
Boah, also ich muss sagen, ich fühle mich tatsächlich nicht gut, weil mir das brutal nachgeht und mir das auch brutal leid tut für jeden FC-Fan, dass wir diese Liga nicht halten konnten. Wir haben total dran geglaubt, dass wir es schaffen. Es ist nicht gelungen und es tut mir einfach nur leid.
Philipp, Carsten, wie sieht es bei euch aus?
Also von meiner Seite nicht gut. Aber gleichzeitig muss der Blick natürlich auch wieder nach vorne gehen, aber nichtsdestotrotz, es wiegt schwer und beschäftigt uns.
Was sagt Carsten dazu?
Ja, ich glaube, mir geht's ähnlich. Die ersten Tage waren natürlich nicht gut, danach sehr große Enttäuschung, auch ein Stück weit Leere. Das wirkt auch noch nach und ich glaube, so ganz wird es auch nie weggehen. Zugleich ist es aber eben auch unsere Verantwortung als Vorstand, nach vorne zu blicken, zu schauen, dass man den Karren wieder aus dem Dreck gezogen bekommt und den nächste Saison zu planen. Es stehen wichtige Entscheidungen an, da müssen wir entsprechend dann jetzt auch vorangehen.
Werner, als Präsident, vielleicht auch an dich die Frage, wie geht's dir?
Der erste Abstieg als Präsident, der siebte als Fan, und Fan bin ich viel länger und es tut nach wie vor weh. Du hast das jeden Tag im Kopf, jede Nacht im Kopf und irgendwie lässt es mich nicht los, belastet mich. Aber wie gesagt wurde, es ist unsere Aufgabe, den Karren aus dem Dreck zu kriegen. Da bin ich allerdings gut gestimmt, weil wir wirtschaftlich solide dastehen, weil wir handlungsfähig sind und weil ich glaube, dass uns das gelingen wird.
Ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwer ist. Auf der einen Seite der Schmerz, den ihr auch alle irgendwie habt, und auf der anderen Seite muss es weitergehen. Und es ist schon auch die Planung wieder im Vordergrund des Geschehens. Aber wie kann man sich so den Alltag bei euch vorstellen, Christian?
Ja, also wie du sagst, ist ja unsere Aufgabe, A, nach vorne zu schauen und B, natürlich auch auf unterschiedliche Szenarien vorzubereiten. Wir waren auch auf dieses unerwünschte Zweitligaszenario natürlich vorbereitet. Und jetzt geht's in die Umsetzung, sodass die Tage natürlich brutal lang sind. Das Schlaf ist sehr, sehr wenig. Es ist viel zu kommunizieren, nach innen wie nach außen. Einfacher natürlich auch, um Mitarbeiter auf den Weg mitzunehmen. Ja, und ganz konkret bei mir natürlich auch das Thema Trainerfrage plus natürlich Kaderplanung.
Philipp, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja der Zukunftsarchitekt auch ein Stück weit.
Ja, ich würde trotzdem mit dem Operativen anfangen. Der FC ist in seiner Gänze auch eine große Organisation, ein großes Unternehmen. Da kann man nicht mal eben an allen Stellen die Arbeit niederlegen und erstmal sich aufs Enttäuschung verarbeiten konzentrieren. Insofern ist da viel zu tun. Die Planungsaspekte sind angesprochen. Darauf sind wir in Teilen auch vorbereitet. Ist trotzdem nochmal was anderes, wenn es jetzt konkret wird, sich auf den Weg auch zu machen. Und sonst muss ich meinen Vorrednern hier auch beipflichten. In dieser Zeit ganz besonders geht es um Kommunikation. Wir haben viele, viele Mitarbeiter. Das gesamte Gefüge sind leicht 1000 Menschen, wenn man alles rund um Catering und so weiter an Spieltagen noch mit einbezieht. Das ist eine große Gruppe von Menschen. Die brauchen auch Zuversicht, die muss man auch zusammenführen und begleiten dabei, diese Enttäuschung jetzt zu verarbeiten. Und wir müssen kommunizieren, Orientierung und Sicherheit geben, wo das jetzt möglich ist. Und das ist schon eine besondere Herausforderung, da geht's ordentlich zur Sache.
Und das war ja auch einer der Hauptkritikpunkte, dass es relativ leise war die ganze Zeit um den Vorstand, dass es relativ leise war um Teile der Geschäftsführung, dass Menschen auch kritisiert haben, ja, wo stehen wir da eigentlich, was machen die da eigentlich im Hintergrund? Da wollen wir einfach mal so ein bisschen hingucken, auch auf die Themen, die durchaus kritisch sind und auch kritisch gesehen werden. Und dafür sind diese drei Episoden Sonderpodcast FC Insight auch logischerweise da. Lass uns doch mal direkt dann auch reingehen und auch so ein bisschen das beleuchten, worauf die Fans des FC gerne klare Antworten hätten. Und bei aller Kritik, da taucht ja immer wieder so die Frage nach der sportlichen Perspektive auf. Und da bist du, Christian, natürlich der erste Ansprechpartner. Hol uns doch mal so ein bisschen ab. Wo stehst du gerade?
Ja, also wie gerade schon gesagt, sind natürlich so zwei ganz große Themenblöcke, die uns jetzt umtreiben. Ist zum einen die Trainersuche nach einem neuen Cheftrainer in Verbindung mit Co-Trainerteam. Und das zweite Thema ist Kaderplanung. Natürlich können wir aufgrund der Transfersperre, sind wir da sehr, sehr eingeschränkt in unseren Handlungsmöglichkeiten. Nichtsdestotrotz ist ja bekannt, gibt es den einen oder anderen Spieler, der keinen Zweitligakontrakt hat oder der gegebenenfalls eine Ausstiegsklausel hat. Da muss man mit den Jungs natürlich sprechen. In den Fällen, wo wir sprechen wollen und dann da auch die Zukunftsperspektive aufzeigen, dass der FC ja auch in der zweiten Liga ein sehr ambitionierter Club sein wird und auch ein zukunftsträchtiger Club sein wird. Noch prioritärer ist aber der Themenblock 1, Cheftrainer. Wir haben uns die erste Woche nach dem Heidenheim-Spiel wirklich ganz bewusst die Zeit genommen, die Saison zu analysieren, jeden Stein umzudrehen, zu schauen, was haben wir in der Spielidee gut gemacht, was haben wir in der Mannschaftsführung gut gemacht, was haben wir in der Trainingsgestaltung gut gemacht und in allen anderen Themenfeldern, aber natürlich auch, was haben wir nicht gut gemacht, weil am Schluss sind wir zu Recht abgestiegen. Also muss auch mehrere Themen gegeben haben, die einfach nicht gut waren und wo man für die Zukunft lernen muss. Und das haben wir ganz objektiv, sachlich gemacht und sind dann im Ergebnis ja auch dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen im Trainerteam, Cheftrainer wie Co-Trainerteam einen neuen Impuls und das dann auch beispielsweise ja auch mit Zustimmung von Timo Schulz, der das dann in der Analyse, wo er komplett mit dabei war, am Schluss auch so gesehen hatte.
Und das ist nochmal so eine Zwischenfrage, die ich gerne stellen würde, weil du bist ja tatsächlich auch intern als jemand bekannt, der mit sehr viel Bedacht und sehr viel Correctness da auch rangeht. Und du hast auch irgendwann mal gesagt, du sprichst nicht, das hast du auch auf dem Mitgliederstammtisch im Januar gesagt, du sprichst nicht mit irgendjemandem anderen, bevor du nicht die Sachen ordentlich alle geklärt hast. Und das ist ja durchaus was Positives. Man wirft dir aber auch und auch dem Vorstand so ein bisschen Langsamkeit vor. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, was man ein bisschen einordnen muss, damit man deine Arbeitsweise auch ein bisschen kennenlernt.
Ja, also ich halte jetzt grundsätzlich nichts von einem kurzsichtigen oder auch von irgendwelchen opportunistischen Aktionen getriebenen Vorgehen, weil auch wenn Fußball ein, ja, man sagt oft Tagesgeschäft ist und nicht hier und jetzt stattfindet, es ist doch trotzdem von Vorteil, wenn man so ein bisschen mal eine längerfristige Brille auch aufzieht. Und wenn ich es jetzt konkret auf die Trainerpersonalie nochmal runterbreche, glaube ich, gebührt es zum einen der Respekt, dass man mit einem Mitarbeiter, der sich hier als Mensch, aber auch als Fachmann sehr, sehr gut eingebracht hat im vergangenen halben Jahr, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, sich mit diesem Mensch nochmal auseinanderzusetzen, seine Perspektive zu hören auf die vergangenen Monate und davon dann auch zu lernen und sich da nochmal ganz transparent auszutauschen, um dann eine Entscheidung zu treffen, weil letzten Endes hat ja jede Entscheidung auch eine Konsequenz auf Folgeentscheidungen. Und wir haben jetzt gerade über Kommunikation im Innenverhältnis gesprochen. Ich würde mir von meinen Chefs schon erwarten, dass bevor sie eine Entscheidung treffen, sie mit mir als Betroffenen auch darüber reden. Und diesem Anspruch müssen wir dann einfach unseren, Philipp hat gesagt, das sind 1000 Mitarbeiter oder sogar noch mal ein paar mehr, wenn man alle Minijobber und so weiter dazu rechnet, dann muss es unser Anspruch sein, dass sich die Mitarbeiter auch korrekt abgeholt fühlen, und das beginnt dann auch bei ganz entscheidenden Personalien wie beim Cheftrainer.
Du hast oder ihr habt so ein bisschen die Transfersperre schon angeschnitten und rund natürlich auch nochmal das Thema Kass und so weiter und so fort. Und über allem steht ja jetzt nun auch gerade in der Planung die Transfersperre und welche Konsequenzen die hat. Ihr habt beim letzten Mitgliederstammtisch versprochen, dass bald das Ergebnis auch des Gutachtens zur Aufarbeitung des ganzen Falls vorliegen wird und dass man die Mitglieder darüber informiert. Jetzt die Frage an den Präsidenten: Ist das Gutachten da? Was hat das inhaltlich konkret ergeben? Wie sehen Konsequenzen aus? Werner, kannst du das mal so ein bisschen für uns zusammenfassen?
Die Frage kann ich beantworten. Das Gutachten ist da. Wir haben es zunächst den Gremien vorgestellt, um es mit ihnen zu diskutieren. Und aus einer ganz hohen Flughöhe kann man sagen, der Gutachter hat das Geschehen in zwei Phasen eingeteilt. Die erste Phase bis zum 31.01.2022, also bis zur Verpflichtung des Spielers. Und die zweite Phase nach der Verpflichtung bis zum Kassurteil. Seine Feststellungen in Bezug auf die erste Phase sind eine leichte Pflichtverletzung, nicht schwerwiegende Pflichtverletzung der beiden Geschäftsführer zum damaligen Zeitpunkt, also Alexander Werle und Philipp Thüroff. In der zweiten Phase stellt er keine Pflichtverletzungen fest. Und der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass er keine Schadensersatzansprüche sieht. Das sind im Wesentlichen die drei Erkenntnisse, die man auf dieser Flughöhe erzählen kann.
Okay, lass uns vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Carsten Wettich, Vizepräsident, du bist selbst Jurist. Wie ordnest du das Gutachten ein, das ihr als Vorstand bzw. in eurer Funktion als Kontrollorgan, muss man sagen, der Geschäftsführung in Auftrag gegeben habt?
Ja, das mache ich gerne. Ich würde die wichtigsten Botschaften, hat der Präsident Werner Wolf ja schon genannt, und das vielleicht als Jurist ein bisschen noch näher einordnen, noch ein paar Hintergründe geben. Was war überhaupt Auftrag oder Zweck des Gutachtens angesichts der gravierenden Folge der Transfersperre? Als erster Club in der Bundesliga war es klar, dass wir da nicht zur Tagesordnung übergehen können, sondern dass wir das aufklären müssen. Und um da auch eine gewisse Unabhängigkeit reinzubringen, dass eben auch extern eine Unterstützung dazu nehmen möchten. Wer ist der Auftraggeber? Ist einerseits der Aufsichtsrat der KGaA, bestehend aus Werner Wolf, Ecki Sauren und mir und dem Lionel Suck als Aufsichtsratsvorsitzenden und zudem eben auch wir als Vorstand als Vertreter des Alleingesellschafters. Was hat die Kanzlei geprüft? Die Kanzlei hat geprüft, ob die Geschäftsführung seinerzeit die Rechtspflichten eingehalten hat und falls dies nicht der Fall ist, ob hieraus eine Haftung erfolgt. Das heißt, entscheidend ist die damalige Perspektive und eine rechtliche Perspektive. Nicht geprüft wird beispielsweise, hätte man vielleicht auch was anderes machen können, hätte man es besser machen können, sondern es ist eine klare rechtliche Prüfung. Was sind die Ergebnisse? Werner Wolf hat es schon gesagt. Zunächst einmal hat das Gutachten festgestellt, dass die beiden seinerzeit amtierenden Geschäftsführer, also Alex Werle und Philipp Thüroff, ihre Pflicht verletzt haben. Wir Juristen sprechen da von einer Legalitätspflicht, weil sie entschieden haben, den Spieler zu verpflichten, obwohl der eben so die Entscheidung ja auch des KAS sein Vertragsverhältnis mit Ljubljana nicht wirksam beendet hatte. Damit liegt aus Sicht des KAS ein Verstoß des 1. FC Köln gegen die FIFA-Verbandsregularien vor. Und das führt eben zu dieser Pflichtverletzung. Zwar wurde seinerzeit auch Rechtsrat in Person des Justiziars eingeholt. Das Gutachten kommt auch zum Ergebnis, dass die Geschäftsführung die Risiken gesehen hat, dass sie auch bewertet hat und in einer, das ist ja auch bekannt, Gesprächsnotiz festgehalten hat. Letztendlich hat das aber eben keine enthaftende Wirkung. Das Entscheidende ist, es hat keine Sachverhaltsermittlung stattgefunden in der Kürze der Zeit, die eine enthaftende Wirkung hätte. Wichtig, Werner hat es auch schon betont, die externe Kanzlei stuft ungeachtet der gravierenden Folgen für den 1. FC Köln die Pflichtverletzung als leicht ein. Was ist noch geprüft worden? Ist es der Zeitraum danach geprüft worden, also nach dem 31. Januar. Das betrifft eben die Übergangsphase bis zur Einleitung des FIFA-Verfahrens, das FIFA-Verfahren selbst und dann auch das CAS-Verfahren. Da kommt die Kanzlei zum Ergebnis, dass insoweit keine Pflichtverletzung vorliegt, also keine Person, kein Geschäftsführer, kein Angestellter der KGA rechtswidrig gehandelt hat oder pflichtwidrig gehandelt hat. In der Rückschau wundert sich die externe Kanzlei ein Stück weit über die positiven juristischen Prognosen, die gegeben wurden, auch von dem externen Rechtsberater, die der erste FC Köln dann im Laufe der Zeit eingeschaltet hat. Versteht aber eben auch, dass sie ein Stück weit handlungsleitend gewesen sind für die Geschäftsführung. Und der letzte Punkt, Werner Wolf hat es auch schon gesagt, ist, dass die Kanzlei zum Ergebnis kommt, es bestehen keine Schadensersatzansprüche des 1. FC Köln im Zusammenhang mit der Verpflichtung des Spielers, auch wenn eine Pflichtverletzung vorliegt. Woran liegt das? Es gibt keinen im rechtlichen Sinne ersatzfähigen Schaden. Das heißt, die Transfersperre als solche stellt keinen bezifferbaren Schaden dar, der im juristischen Sinne zu ersetzen wäre. Das vielleicht mal als erste rechtliche Einordnung.
Dann lass uns doch mal, Philipp, ein bisschen den Deep Dive machen. Ich erinnere mich noch ganz genau, am Januar im Stammtisch hast du gesagt, dass du gerade erst geschlüpft warst und frisch beim FC, als der Vertrag unterschrieben wurde. Das Gutachten sagt jetzt aber, dich trifft eine geringe Pflichtverletzung. Da würde ich natürlich gerne wissen, was macht das mit dir? Würdest du heute anders agieren? Würdest du heute sagen, shit, das war ein Fehler?
Ich würde den Vorgang heute natürlich unterbinden. Es ist Aufgabe der Geschäftsführung, Schaden vom FC fernzuhalten. Und hier ist Schaden entstanden, den ich als Teil der Geschäftsführung nicht verhindert habe. Insofern kann es keine andere Antwort darauf geben, als ganz klar, das würde ich heute anders machen und vor dem Hintergrund der Erfahrung erst recht. Damals war klar, kamen wir zu dem Urteil, Risiken und Konsequenzen aus der Verpflichtung dieses Jugendspielers waren aufgrund dieser unklaren Situation um dessen Vertragskündigung schwierig. Wir haben das falsch eingeschätzt. Das war auf Basis natürlich der damals unter diesem Zeitdruck zur Verfügung stehenden Informationen. Und es war natürlich in dem Austausch auch mit den anderen beteiligten Verantwortungsträgern. Was mich dieser Vorgang auf jeden Fall gelehrt hat, ist, dass auch im Berufsleben und nicht nur auf dem Fußballplatz, direkt nach dem Anpfiff, du hast eben so nett gesagt, ich war direkt geschlüpft, es können da sehr spielentscheidende Dinge passieren und das ist in diesem Fall passiert. Also trifft es die Bemerkung Shit in diesem Fall wohl ganz gut.
Mal abgesehen davon, erstmal danke für die Anordnung. Philipp, lass uns doch noch ein bisschen die wichtigsten Fakten zur seinerseitigen Verpflichtung zusammentragen. Also warum wurde der Spieler im Januar 22 verpflichtet? Wer war daran beteiligt und welche Fehler wurden konkret gemacht?
Also es handelt sich erstmal um einen sehr talentierten Jugendspieler, von dem die sportliche Führung damals unter Jörg Jacobs total überzeugt war. Es wurde uns berichtet, dass der Spieler durch die Kündigung jetzt in einer verzwickten Lage war und der Junge natürlich weiter Fußball spielen muss. Das ist also ein Aspekt auch noch abseits einfach der Transferphase und der Fristigkeit, sondern da war natürlich auch ein persönlicher Druck für den Spieler dahinter. Rein wirtschaftliche Faktoren jetzt für dieses Bedürfnis des Spielers auch weiter Fußball zu spielen, waren aus meiner Sicht nicht der offensichtliche Antrieb, weil der Fördervertrag, der geschlossen worden ist, der war moderat, der war im Vergleich mit anderen Verträgen wirklich unauffällig. Juristisch wurden die Risiken natürlich bewertet, gerade im Zusammenhang mit dieser strittigen Vertragskündigung. Das wurde als sehr gering bewertet, das ist ja auch so dokumentiert gewesen. Und dann muss ich aus meiner persönlichen Perspektive natürlich sagen, vor dem Hintergrund auch der langjährigen Erfahrung von Jacobs, auch von meinem Geschäftsführungspartner Werle, auch von dem uns begleitenden Justiziar, hier gerade beim 1. FC Köln auch nicht lange nach dem Fall Modest und dieser Rückholaktion aus China, die letztlich juristisch mit sehr vergleichbaren Rechtsfragen konfrontiert waren, wurde jetzt entschieden, den Spieler aufzunehmen. Jetzt hast du sehr konkret gefragt nach Fehlern. Klar, im Rückblick eine ganze Menge Fehler. Sehr, sehr großer Zeitdruck. Unter großem Zeitdruck kann man sehr leicht Fehler machen, wie jeder weiß. Im Rückblick auch klar unvollständige Informationen. Die Situation des Spielers selbst, also ein junger Spieler, wo auch die Frage im Raum stand, der muss doch wieder auf den Fußballplatz, spielte eine Rolle in der ganzen Gemengelage. Dann aber auch ganz sachlich rechtlich Fehleinschätzungen letztendlich im Rückblick. So gesehen sind das sehr, sehr viele Aspekte, die mir einfallen, die im Rückblick als Fehler zu diesem Ergebnis Transfersperre beigetragen haben.
Philipp, danke erstmal für die ehrlichen Worte. Lass uns aber noch einen Schritt weitergehen. Wie war denn dann der weitere Verlauf bis zum FIFA-Urteil? Also warum hat man sich nicht davor mit Ljubljana geeinigt und was war da die Krux?
Also es gab zunächst einmal danach einige Signale über wirklich dubiose Kanäle, denen wir seriös nicht folgen konnten und auch nicht wollten. Ja, ich sag mal so, dieses Bild vom Geldkoffer, also sehr, sehr eigenartig. Dann hatten wir im Verlauf natürlich auch die deutlich vertiefte rechtliche externe Beratung, die auch keine veränderte Risikoeinschätzung irgendwie hervorgebracht hat. Und so war klar, wir gehen erstmal in den direkten Lösungskontakt. Das war dann natürlich in Zeiten auch des Verantwortungswechsels erst noch im Beisein von Werle und unter Jörg Jacobs dann über Berater mit dem Versuch, da weiterzukommen. Und dann später mit Christian an Bord, dann natürlich auch nochmal, haben wir uns vertraut gemacht mit der Sachlage, Christian da reingebracht. Und dann war klar, der nächste Schritt ist irgendwann direkter Kontakt mit Vertretern von Olympique Ljubljana.
Okay. Christian, das hat uns Philipp da schon mal reingeholt. Wie ging's weiter?
Ja, also ich bin ja im April 2022 dann dazugekommen als zweiter Geschäftsführer neben Philipp. Und so wie Philipp gerade schon gesagt hatte, wurde dann nach ein paar Wochen in die Thematik einbezogen. Man hat mir alles erklärt zur Verpflichtung, warum das wie gemacht wurde und wie die rechtliche Einschätzung ist. Und Philipp hatte ja gerade schon gemeint, es hatte sich dann geboten, mal mit den Verantwortlichen von Ljubljana auch zu sprechen. Dieses Gespräch hat dann tatsächlich Ende August 2022 stattgefunden. Da waren der Präsident, gleichzeitig Eigner von Ljubljana, und der Vizepräsident hier am Geisburgheim zu Gast. Wir haben uns in einem konstruktiven Gespräch ausgetauscht. Philipp und ich hatten zusammen mit unserem Justiziar, aber dann auch mit einem externen Rechtsbeistand dieses Gespräch vorbereitet, weil ich natürlich dann auch für das Gespräch nochmal wissen musste, nochmal ganz vertieft, wie ist die Risikoeinschätzung, bis wohin können wir gehen, was ist einfach ein realistisches Lösungsszenario. Und da muss ich sagen, das steht ja immer wieder im Raum, dass es eine 2,5 Millionen Euro von Ljubljana gab. Die gab es auch tatsächlich. Die wurde uns auch, die Anspruchsgrundlage wurde uns auch vermeintlich belegt mit einem angeblichen Angebot, das für den Spieler bei Ljubljana vorlag. Es war aber einfach offensichtlich, und da muss man nicht Fußballmanager sein und auch nicht Anwalt, dass dieses Angebot falsch war. Oder um es nochmal deutlicher auszudrücken, es konnte im weiteren Verfahren dann auch belegt werden, dass einfach ein Fake-Angebot war und dass dieses Angebot für den Spieler nie gab. Dazu wussten wir zum damaligen Zeitpunkt schon, dass es noch in den alten Eigentümerstrukturen von Ljubljana für den Spieler eine Ausstiegsklausel gab in Höhe von 100.000 Euro, die dem Spieler mündlich zugesagt wurde und wo es aber dann auch eine schriftliche Abhandlung dazu gab, die uns auch dann zugegangen ist. So, und in dieser Gesamtgemengelage angebliche Forderung von 2,5 Millionen Euro, Ausstiegsklausel über 100.000 Euro, rechtliche Einschätzung, dass ein Schaden entstehen könnte, nur wirtschaftlicher Natur im realistischen Szenario, und dieser Schaden gegebenenfalls höher wie 100.000 Euro sein könnte, aber ganz, ganz weit weg von 2,5 Millionen Euro, habe ich in diesen Vergleichsgesprächen mit Ljubljana aufgegriffen, was mir geraten wurde von den rechtlich versierten Menschen, und habe dann 300.000 Euro angeboten, also nicht 100.000, wie es der ein oder andere Vertreter von Ljubljana jetzt zum Besten gibt, sondern 300.000 Euro in Verbindung mit variablen Zahlungen, sollte sich der Spieler tatsächlich zum Lizenzspieler entwickeln, also Bundesligaspieler werden, sodass Ljubljana insgesamt zum damaligen Zeitpunkt ein Angebot von bis zu 500.000 Euro vorliegen hatte. Und da muss man auch sagen, das ist natürlich ein Vielfaches des Marktwertes gewesen, dass den auch der Spieler zum damaligen Zeitpunkt hatte. Wir reden jetzt über einen 16-jährigen Jugendspieler. Und ich möchte nochmal ergänzen, am Schluss hat Ljubljana eine Schadenssumme von 60.000 Euro zugesprochen bekommen. Also viel, viel weniger als das, was wir schon zum damaligen Zeitpunkt im August 2022 angeboten hatten. Ne?
Also könnte man sagen, um da nochmal nachzufragen, diese 2,5 Millionen waren ein Fake-Angebot, einfach um die Summe weiter nach oben zu treiben, könnte man das so sagen?
Das war definitiv so. Und das hat sich im weiteren Verlauf des Verfahrens dann auch belegen lassen, weil wir... Das Angebot war angeblich von Dynamo Zagreb. Wir hatten im Verlauf des KAS-Verfahrens dann auch die CEO von Dynamo Zagreb als Kronzeugin, die uns zum einen eine eidesstattliche Erklärung gegeben hat, zum zweiten aber auch tatsächlich in Lausanne vom KAS ausgesagt hat, dass es dieses Angebot nie gab, dass es nicht mal ein Interesse an dem Spieler gab. Und wir hatten ehemalige Mitarbeiter von Olympique Ljubljana als Kronzeugen, die dann auch noch gesagt haben, dass angeblich die Verantwortlichen von Ljubljana versucht hatten, noch andere Fake-Angebote einzuholen. Ne?
Und ich schätze dich jetzt mal nicht so ein, dass du grundsätzlich mit Machenschaften akzeptierst, mit einem Geldkoffer irgendwo hinzugehen mit 2,5 Millionen Euro.
Nein, also es ist ja ein komplettes Unding, zumal man auch sagen muss, es ist ja von keinem hier in der Runde, also weder von einem der Geschäftsführer noch von einem der Vorstände ist der 1. FC Köln das Unternehmen. Die Vorstände sind die höchsten gewählten Vertreter des FCs, die Geschäftsführer sind Angestellte des FC, der FC gehört den Mitgliedern und damit gehört auch jeder Euro, der beim FC erwirtschaftet wird, am Ende den Mitgliedern. Und ich kann nicht in meiner Verantwortung als Geschäftsführer, wenn ich weiß, dass offensichtlich keine Anspruchsgrundlage da ist, im Wissen um potenzielle Schäden, die eintreten, dann kann ich trotzdem nicht 2,5 Millionen Euro des FCs einfach in den Geldkoffer stecken und sagen, damit ist das Thema erledigt, weil wir ja auch, und das muss man im Gesamtkontext auch noch betrachten, aus einer ganz, ganz schweren wirtschaftlichen Situationen kommen, Stichwort Insolvenzgefährdung, Stichwort Sanierungsfall und 2,5 Millionen Euro für uns zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr viel Geld waren. Das sind es im Übrigen heute auch noch, aber damals einfach wäre das noch viel, viel mehr ins Gewicht gefallen. Ne?
Und daran sieht man ja, wie viel Energie da drin steckt und wie viel Aufwand da drin steckt. Und Carsten, du warst bei den Vergleichsbehandlungen mit Ljubljana nach dem FIFA-Urteil beteiligt. Sag mal aus deiner Perspektive, warum gab es nach dem FIFA-Urteil keine Einigung mit Ljubljana? Also warum wurde der dann ausgehandelte und auch publik gewordene Vergleich nicht umgesetzt? Was war da los?
Ja, Mike, das mache ich gerne. Vielleicht kleiner Hinweis, es war kein Urteil der FIFA, sondern es war eine Entscheidung der zuständigen Kammer. Es gab entsprechend auch keine mündliche Verhandlung vor der Entscheidung der FIFA. Ich bin dann im Anschluss dann stärker reingegangen mit in die Sache. Der erste Schritt war dann die Auswahl einer neuen Kanzlei, die in der Schweiz sitzt, entsprechend sowohl FIFA als auch KAS kennt und Erfahrung in diesen Prozessen hat. Und der Schwerpunkt war dann, Fokus lag eben dann darauf, zunächst einmal eine Aussetzung der Transfersperre hinzubekommen, um das Sommertransferfenster vernünftig vorbereiten zu können. Das ist ja auch dann letztendlich gelungen. Und vom ersten Gespräch mit der Kanzlei war aber immer das Thema Vergleich im Raum. Das heißt, es war klar, wir werden zum einen natürlich versuchen, die Entscheidung der FIFA wegzubekommen vor dem KAS, aber auch Vergleichsgespräche führen. Und wir haben uns über den richtigen Zeitpunkt ausgetauscht. Und die Empfehlung der Kanzlei war dann aber eben zunächst einmal die Aussetzung der Transfersperre zu erreichen, um die Position zu verbessern. Es gab dann verschiedene Vergleichsgespräche, ist ja auch bekannt. Ich war selbst bei zwei Gesprächen in München dabei und in dem zweiten Gespräch, an dem Christian Keller, der Präsident von Ljubljana, und ich teilgenommen haben, ist dann auch ein Ergebnis erzielt worden. Wir haben uns da per Handschlag geeinigt. Im Anschluss, ich saß noch mit Christian Keller beim Mittagessen zusammen, hat dann der Präsident auch nochmal angerufen, sich für das nette Gespräch bedankt und nochmal den Vergleich bestätigt und dann auch das schriftlich an Christian Keller geschickt. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, das wird jetzt so umgesetzt. Dazu ist es letztendlich nicht gekommen, das ist bekannt. Die Gründe, warum das nicht umgesetzt worden ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Da möchte ich mich auch an Spekulationen nicht beteiligen. Was aber klar ist, jedenfalls war es natürlich nicht von uns eine Forderung, dass Ljubljaner lügen müsste oder eine falsche Tatsache einräumen müssten. Im Gegenteil, aus unserer Sicht ist ja die Kündigung wirksam gewesen und das haben aus unserer Sicht auch die entsprechenden Zeugenaussagen, die damals ja schon vorlagen, unter anderem auch des Präsidenten oder des ehemaligen Präsidenten von Ljubljana bestätigt. Und darum ging es. Und das wäre aus unserer Sicht der richtige und auch mögliche Weg gewesen. Ljubljana ist in letztendlich nicht mitgegangen. Wichtig dabei ist aber auch zu betonen, von Anfang an waren drei Parteien im Spiel. Wir haben also nicht den normalen Fall, wo der FC und Ljubljana sich einigen auf irgendeine Summe und damit wäre die Sache erledigt gewesen, sondern von Anfang an auch schon in dem Gespräch im August, was Christian Keller geführt hat, war letztendlich die FIFA mit an Bord, weil auch zu dem Zeitpunkt schon die Klage oder der Antrag von Ljubljana eingereicht war. Das heißt, die FIFA hätte dem Vergleich zustimmen oder das Verfahren dann beenden müssen. Und jedenfalls in allen Gesprächen, an denen ich beteiligt war, insbesondere auch dann bei der Münchverhandlung in Lausanne, hat die FIFA immer ganz klar gemacht, wir werden uns an einem Vergleich nicht beteiligen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir werden uns daran nicht beteiligen. Wir möchten, dass die Sanktionen, also die Sperre gegen den Spieler und die Transfersperre gegen den SFC Köln aufrechterhalten bleibt, sodass aus heutiger Sicht wahrscheinlich man sagen muss, dass ein Vergleich eben schlichtweg nicht möglich war.
Und auch vor dem beim Kass hätte noch eine Lösung erzielt werden können. Woran ist diese eventuell gescheitert?
Ich glaube, es geht das, was ich gerade gesagt habe, zum einen ist dann nochmal an dem im Rahmen der Zeugenverhörung nochmal klar herausgekommen, die Präsidentin von Zagreb hat es deutlich gemacht, der Club war nie an dem Spieler interessiert. Das heißt, wir sprechen über ein Fake-Angebot. Damit stehen dann auch Vorwürfe eines Betrugs im Raum. Ist ja auch bekannt, die Staatsanwaltschaft Köln hat jedenfalls mal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, also von sich aus den Anfangsverdacht eines versuchten Betrugs gegen drei Verantwortliche von Ljubljana bejaht. Und hinzu kommt auch da, wie gesagt, die FIFA hat immer gesagt, wir werden keinem Vergleich zustimmen, wir möchten hier eine Entscheidung in der Sache haben. Insoweit war da, gab es auch da noch Gespräche, war aber keine, wahrscheinlich aus heutiger Sicht keine Möglichkeit, mehr einen Vergleich zu schließen.
Carsten, vielen Dank. Erstmal soweit. Werner, nächste Frage an dich als Präsidenten. Gibt es Stimmen, die behaupten, der Vorstand müsse definitiv vom Vorgang rund um Potocznik von Anfang an gewusst haben und hätte alles, was wir nur gerade gehört haben, von Anfang an verhindern können? Was ist denn da jetzt die Wahrheit?
Wir haben tatsächlich in zwei Sitzungen über den Spieler gesprochen. Die erste Sitzung war der 15.12.2021. Da ist unter Transferüberlegungen der Spieler genannt worden von der sportlichen Leitung. Es war einer von 11 Spielern, die da vorgestellt wurden als hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Und die Frage war, können wir uns mögliche Abschlagszahlungen, können wir uns die leisten für diesen Transfer? Weil man muss wissen, wir waren damals im wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Fahrwasser. Und in dem Kontext wurde über einen normalen Transfer gesprochen, der aber mit einer Summe verbunden ist. Und die Frage an uns war, können wir uns sowas leisten? Können wir einen 16-jährigen Nachwuchsspieler verpflichten? Und das war nicht im Rahmen der Zustimmungspflicht an den Vorstand gestellt worden, sondern einfach im Rahmen, uns geht's nicht gut und geht sowas überhaupt? Das war der erste Termin. Der zweite Termin, wo über den Spieler gesprochen wurde, war der 2. Februar. Nach der Verpflichtung sind wir informiert worden, dass der Spieler jetzt verpflichtet worden ist. Und da kann man sagen, da war das Kind in den Brunnen gefallen. Da konnten wir nichts mehr machen. Alles andere haben wir gerade erzählt.
Christian, vielleicht die Frage an dich. Ist das normales Bundesliga-Geschäft? Weil das wird ja immer so als Riesensonderfall, also auch in den Abläufen beschrieben. Beschreib das doch mal aus deiner Erfahrung. Normales Geschäft? Jeden Tag so?
Also es ist total unüblich, dass ein Kontrollgremium, in unserem Fall ist ja der Vorstand, unser Hauptkontrollgremium, dass die über die Verpflichtung eines Nachwuchsspielers überhaupt informiert werden, weil Nachwuchsspielerverpflichtungen liegen sowohl in Bezug auf eine etwaige Transfersumme als auch in Bezug auf ein etwaiges Gehalt im Regelfall meilenweit unter den definierten Zustimmungsgrenzen, ab denen dann ein Kontrollgremium angerufen werden muss, der geplante Transfer vorgestellt werden muss und entsprechend die Zustimmung eingeholt werden muss. Was hier passiert ist, dass der Vorstand es angeblich hätte wissen sollen, ist wirklich kompletter Humbug. Man kann nicht von einem Vorstand erwarten, und es geben die Strukturen auch nicht her, dass in die Verpflichtung eines Nachwuchsspielers eingebunden ist.
Okay, aber trotzdem ist es so, dass die Stimmen natürlich nach der Konsequenz laut geworden sind. Natürlich sollen am liebsten Köpfe rollen. Also so ein bisschen einfach auch das, was man von dem FC früher kennt, was ihr tatsächlich auch ändern wollt. Das macht ihr nicht mit. Und Carsten, vielleicht an die Frage, warum nicht?
Ja, ich denke, zum einen muss man die Ergebnisse des Gutachtens eben nochmal einordnen. Es ist eben so, dass nach dem Recht der Geschäftsführer für jede kleinste Pflichtverletzung haftet. Trotzdem ist es eben wichtig, wenn man über Konsequenzen spricht, muss man es auch ein Stück weit einordnen. Und da hat eben die externe Kanzlei in ihrem Gutachten die Pflichtverstöße, ungeachtet, wie gesagt, der natürlich gravierenden Folgen für den 1. FC Köln, als leicht eingestuft. Womit hat sie das begründet? Sie hat auf die Geflogenheiten im Profifußball verwiesen. Wir Juristen sprechen davon der Verkehrssitte. Sie hat darauf verwiesen, dass alle Beteiligten, also insbesondere die beiden Geschäftsführer, die die Entscheidung getroffen haben, den Spieler zu verpflichten, am 31. Januar davon ausgegangen sind, dass die Kündigung wirksam ist. Sie haben sich zudem mit den Risiken beschäftigt, haben also durchaus auch gesehen, was ist für den Fall, dass unsere Einschätzung, die Kündigung ist unwirksam, falsch ist, auch mit diesen Fällen sich beschäftigt. Es hat niemand aus Eigeninteresse gehandelt, ja. Die Kanzlei kommt vielmehr zu der Feststellung, dass es im Übrigen auch letztendlich einer Vielzahl von unglücklichen Umständen bedurfte oder gab, die jetzt in der Gesamtheit dazu führten, dass der FC mit der Transfersperre belegt wurde. Und in Bezug auf Philipp Thyroff kommt noch hinzu, dass er eben auch erst seit einem Monat als Geschäftsführer agierte. Schadensansprüche, haben wir darüber gesprochen, gibt es insgesamt keine. Das Gutachten betont auch nochmal und wundert sich in der Rückschau auch ein Stück weit darüber, über die positiven juristischen Prognosen in dem gesamten Zeitverlauf, die es gab. Und auch wenn sich die Kanzlei darüber wundert, hat sie natürlich auch Verständnis dafür, dass das für die Geschäftsführer Handlungsleitung war. Dann ist es so, Konsequenzen muss es natürlich insoweit geben, dass wir alles dafür tun müssen, dass ein solcher Vorgang sich nicht mehr wiederholt. Das muss aber nicht immer eine personelle Konsequenz sein, sondern wir haben eben die Geschäftsführung beauftragt, entsprechend auch Dinge umzustellen, zu überprüfen, wie ist das Risikomanagementsystem, also wie werden Risiken ermittelt, wie werden sie bewertet, wie werden sie erfasst. Da ist die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Abschlussprüfer dran. Wir haben auch gewisse Vorgaben da gemacht, um sicherzustellen, dass solche Dinge nicht mehr vorkommen. Beispielsweise, dass eben, wenn Rechtsrisiken bestehen, die eine, wenn sie eintreten, eine gravierende Folge für den 1. FC Köln haben, dass dann der Vorstand oder zumindest ein Vorstandsmitglied mit ins Boot genommen werden muss. Und insoweit sind wir zuversichtlich, dass auch auf weiteren Maßnahmen, die die Geschäftsführung auch schon seit ihrer Installation und auch unabhängig von hier dem Thema Transfersperre umgesetzt hat, solche Vorfälle in der Zukunft ausgeschlossen sind. Also wir sind überzeugt davon, wenn ein solcher Fall heute eintreten würde oder auf den Tisch käme, würde er nicht mehr so entschieden werden.
Treibt das Ganze jetzt mal noch so ein bisschen auf die Spitze, weil der Sound da draußen ist natürlich und jetzt verlängert ihr auch dann ausgerechnet noch mit Philipp Thyroff. Wie kann das denn sein? Unter normalen Bedingungen und in Unternehmen wäre das doch ganz anders gelaufen und hätte es Konsequenzen. Werner, hol uns mal rein. Warum bleibt Philipp Thyroff denn trotzdem?
Die Erklärung ist relativ einfach und liegt auf der Hand. Der Carsten hat es eben schon gesagt. Ich muss das, was da passiert ist, natürlich einordnen in eine Gesamtleistung. Und wir haben uns bemüht, als wir die Geschäftsführer rekrutiert haben, Menschen zu finden, die fachlich gut qualifiziert sind, die über eine gute Reputation verfügen und die integer und vertrauenswürdig sind. Das alles ist bei Philipp Thyroff ohne Wenn und Aber der Fall. Darüber hinaus hat er sich in der Zeit, die er hier ist, das Vertrauen der Organisation und für uns nicht unwichtig, aller sogenannten Stakeholder erarbeitet. Also von Sponsoren bis zur Politik, vertrauen ihm. Und das ist eine Währung, die man selten findet und die sehr viel wert ist. Wenn ich zu den Fakten komme, dann ist es unter seiner Führung gelungen, den Sanierungsfall FC tatsächlich zu sanieren. Wir sind im Wesentlichen durch. Wir werden in 2025 einen Zustand erreicht haben, dass wir die wesentlichen Schulden abgebaut haben und dass wir handlungsfähig sind. Wir sind jetzt schon handlungsfähig, ohne dass wir die Einnahmen von morgen verfrühstücken müssen. Und das wird auch von den beteiligten Banken, die ja um ihr Geld zittern, sehr bemerkenswert anerkannt. Darüber hinaus, um jetzt von einem jüngsten Ergebnis seiner Arbeit zu berichten, ist es ihm gelungen, mit der Stadt Köln einen Pachtvertrag für unser Stadion für weitere 10 Jahre abzuschließen, der für uns sehr gut aussieht, wo viele unserer Vorstellungen realisiert werden konnten, der uns auch in der zweiten Liga nicht in eine finanzielle Katastrophe stürzt. Und insofern, wenn ich diese Leistungen in der Summe beurteile, dann kann ich guten Herzens und guten Gewissens sagen, das ist mehr als berechtigt, dass wir Philipp weiter verlängert haben und freuen uns, dass er dem auch zugesagt hat.
Ja, und ich finde es gut, dass du das vielleicht einfach auch nochmal eingeordnet hast, weil es geht nicht um eine Rechtfertigung, sondern es geht einfach auch darum, das Bild nach außen mal zu zeichnen. Wofür steht Philipp Thorff? Was ist da passiert in der Zwischenzeit und wie wägt man das ab?
Richtig.
Dann würde ich sagen, gehen wir den Ball wieder rüber zu Christian. Was trifft dich besonders, wenn es um die Kritik bei der Vorgehensweise geht? Was wird da deiner Meinung nach draußen missverstanden?
Also mich trifft vor allen Dingen alles, was dazu gesagt, geschrieben, erzählt wird für die Phase nach Verpflichtung des Spielers in Bezug auf eine potenzielle Einigung. Wir haben jetzt gerade ganz, ganz viel und umfassend dazu gehört, wie die Ausgangssituation war für eine Einigung, was alles versucht wurde, um sich zu einigen. Dass am Schluss aber es auch nicht nur um die Einigung mit Ljubljana, sondern auch mit der FIFA ging. Man hätte ja alle Parteien mit ins Boot kriegen müssen. Und es hält sich nach wie vor so diese Geschichte. Ja, warum sind die FC-Verantwortlichen nicht einfach so clever gewesen, hätten denen einen Geldkoffer mit 2,5 Millionen Euro hingestellt? Es ging nicht. Und ich möchte die 2,5 Millionen auch nochmal einordnen. Der Club Ljubljana wurde von den Eigentümern, mit denen wir uns jetzt im Konflikt befunden haben, für 5 Millionen Euro gekauft. Und für 2,5 Millionen Euro sollen 16-jährige Jugendspieler dann transferiert werden, beziehungsweise über eine Vergleichslösung sollen 2,5 Millionen Euro eingenommen werden. Auch das zeigt vielleicht nochmal die Absurdität dieser 2,5 Millionen, dass es dieses Angebot gefaked war, dass es nie gab, dass es dazu Zeugenaussagen gibt. Und. Das haben wir jetzt alles schon besprochen. Und das muss ich sagen, das kann ich wirklich und nicht verstehen. Ich bin betroffen über die Transfersperre, die ist für den FC wirklich was ganz, ganz Schlechtes. Aber wir haben alles versucht, was in unserer Macht stand, um diese Sperre abzuwenden. Und dann fände ich es doch einfach auch mal schön, wenn das akzeptiert wird, bei allem Ärger darüber. Und glaubt mir, ich ärgere mich am allermeisten drüber, weil ich bin als Sportgeschäftsführer am meisten davon betroffen und nicht erst für die Transferperiode im Sommer, schon für die Transferperiode jetzt im Winter, die gut vorbereitet war und auch für die Transferperiode im letzten Sommer, wo wir mal über oder rund 2 Monate nicht handlungsfähig waren und uns das alles zerschossen hat, was wir eigentlich geplant hatten für den Sommer 23. Und deshalb wäre es doch mein eigenstes Interesse gewesen, dass diese Sperre nicht eintritt. Und deshalb haben wir alles versucht, aber es ging einfach nicht, sie abzuwenden.
Und da warst du, glaube ich, auch, man hat das ja mitgekriegt, ich glaube, das hat auch viele Fans haben das noch so ein bisschen vor Augen, warst du sehr emotional damals, das heißt, das ist absurd, das hast du auch vor den Kameras gesagt insgesamt so, das war, da brachst du ja auch so ein bisschen aus dir raus, völlig legitimerweise. Mich wundert tatsächlich auch, vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, haben doch vorhin schon mal drüber gesprochen, aber du hast es jetzt eingeordnet, Wert des Clubs, dann die Ablöse, die geforderte. Das ist ja alles eine Materie, wo man auch als gewiefter, erfahrener Sportmanager doch auch ein Stück weit dasteht und sagt, das kann ich alles gar nicht glauben, oder? Ist das so, dass man da auch so ein bisschen in einen Bereich kommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich was ich so noch nicht erlebt habe?
Also ich muss tatsächlich sagen, alles, was ich nach Ausspruch dieser Transfersperre abgespielt hat und auch schon davor, also alles ab Zeitpunkt, wo Vergleichsverhandlungen aufgenommen worden sind, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sowas passieren kann. ohne jetzt da nochmal mit Dreck schmeißen zu wollen, aber das war das Irrationalste, was ich bis dato in meinem Berufsleben erlebt habe.
Dann würde ich sagen, lass uns vielleicht einfach mal insgesamt in etwas, in einem Bereich vorstoßen, der auch wiederum sehr emotional ist. Da gibt es Stimmen, die rufen Vorstand raus, Keller raus und das hat eigentlich mit der ganzen Geschichte rund um das FIFA-Urteil begonnen. Da ging es wirklich richtig los, war Zündstoff drin. Man hat Werner als Patex-Präsidenten bezeichnet, in Kommentaren der regionalen und überregionalen Medien wurde euch Unfähigkeit im Management unterstellt. Das ist doch hundertprozentig alles bei euch angekommen. Was sagt ihr dazu? Ich würde gerne vielleicht da einfach Philipp mal reinholen ins Boot. Wie hast du das so erlebt? Wie erlebst du das momentan?
Boah, das ist eine sehr spezielle Erfahrung, kann ich sagen, weil ich ja vorher in Umgebungen gearbeitet habe, die medial nicht so sind wie das Fußballgeschäft. Das kommt auch an und ich kann sagen, das ist nicht schön. Es ist nicht schön für mich persönlich, nicht für meine Familie und auch für alle, die es gut mit mir meinen. Jetzt ist es so, Unfähigkeit ist eine sehr pauschale, simple Schlussfolgerung am Ende des Tages. Ich muss sagen, die Enttäuschung ist verständlich, Wut ist verständlich in so einer Situation, wenn man es mit dem FC hält. Deswegen versuche ich mich mit der Kritik auseinanderzusetzen, aber es letztlich auch nicht zu persönlich zu nehmen. Denn ich weiß ja aus dem Innenverhältnis, dass die Vorgänge, die dahinter stehen, am Ende komplexer sind. Also ganz klare Antwort, pauschale Unfähigkeit finde ich jetzt keine angemessene Würdigung meiner Arbeit. Aber ja, Verständnis ist da und ich bin dankbar für jeden sachlichen Austausch, der dann reflektierter stattfindet und auch reflektierter berichtet wird. Und das muss das Ziel sein, denn letztendlich ist klar, es ist eine schwierige Situation entstanden und dann muss man auch Kritik und Enttäuschung aushalten.
Lass uns weiter so ein bisschen nah an den Fans draußen sein und die, die es mit dem FC halten, die auch, das kann man vielleicht einfach auch sagen, in Sorge sind um den ersten FC Köln. Und da steht der rosa Elefant gefühlt mitten im Stadion. Und für einige Fans ist klar, Transfersperre führt dann aber auch direkt mal schön in die dritte Liga. Christian, vielleicht an dich die Frage, warum wird das nicht passieren? Und damit natürlich auch verbunden die Frage, was hast du so in den letzten Wochen gelernt für dich persönlich?
Also ich möchte vielleicht einleitend zu dieser Frage nochmal das aufgreifen, was ich ganz am Anfang vom Podcast gesagt hatte, als du nach der Stimmungslage gefragt hattest. Es tut mir wirklich von Herzen und ganz aufrichtig für jeden FC-Fan ja leid, für jeden, der mit dem FC mitfiebert, dass uns nicht gelungen ist, diese erste Bundesliga zu halten. Und jeder, der daran federführend beteiligt ist, mit mir natürlich als Sportgeschäftsführer an der Spitze in sportlicher Verantwortung. Für uns alle ist es ein schwarzer Fleck in der Vita, den werden wir auch nicht mehr rauskriegen. Wir können probieren, den auszuwaschen in der Zukunft, aber der bleibt ein Stück weit immer hängen bleiben und deshalb tut mir das einfach brutal leid, weil ich ja auch gelernt habe, seit ich jetzt hier sein darf, wie groß diese Verbindung zwischen Stadt, Region und FC ist. Ja. Und wir haben einfach das Baby dieser Region jetzt nicht gut behandelt im Ergebnis und da kann ich nur sagen, das tut mir leid. Jetzt nach vorne geblickt und das ist, glaube ich, jetzt das alles Entscheidende. Diese Geschichte, wir werden in die dritte Liga doch gereicht, wir haben überhaupt keine Mannschaft mehr, das stimmt nicht. Also wir werden in der neuen Zweitligasaison einen wettbewerbsfähigen Kader auf dem Platz haben. Wir haben ganz klar für uns die Zielsetzung, wir wollen schnellstmöglich wieder aufsteigen. Im Rahmen dessen, was halt ja dann auch tatsächlich uns erlaubt ist und wie wir dann handlungsfähig sein werden. Aber an diesem Ziel wird sich nichts verändern und der Kader, der wird ordentlich sein. Wir werden ja auch noch einen Folgepodcast haben, wo wir dann zu dem Themenfeld, wie sieht der Kader aus, wie sieht die Trainerrekrutierung genauer aus, auch was muss man lernen, was muss man verändern, sprechen werden. Aber der FC wird ein großer Club bleiben. Er ist ein großer Club, auch wenn aktuell in der falschen Liga. Und wir werden nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga, egal wo wir hinfahren, mit Respekt behandelt werden.
Ich weiß, ist vielleicht auch gar nicht so gut in die oder auf die nächste Episode, wo es um den Sport geht, vorzugreifen. Aber kannst du so ein Stück weit auch die Angst der Menschen draußen verstehen, dass sie jetzt gemerkt haben, eventuell war die Mannschaft nicht, sie war grundsätzlich Bundesliga-tauglich, aber es gab Faktoren, wo man dann einfach gemerkt hat, dass das reicht nicht für die erste Bundesliga, dass da plötzlich dann einfach auch, wenn man dann diese Transfersperre über sich hat, als Damoklesschwert, dass man emotional so drin ist in dem gesamten FC-Thema und vielleicht auch jahrzehntelang schon Fan ist, dass man dann einfach große Sorge hat, dass es gibt ja auch Mannschaften, wo es sehr, sehr knapp war jetzt in dieser Saison. Guck dir Schalke an, es gab viele große Vereine, die dann plötzlich in der zweiten Liga nach unten durchgereicht wurden. Verstehst du grundsätzlich diese Angst?
Ich verstehe die komplett und die hätte ich aus Fansicht nach dieser Saison und einfach noch mit in Bezug auf die Transfersperre hätte ich die gleichen Ängste. Und ich kann da nur nochmal wiederholen, es wird ein wettbewerbsfähiger Kader da sein und dieser Kader, der jetzt abgestiegen ist, der hätte schon Bundesliga-Qualität haben können und auch die notwendigen Ergebnisse einfahren können. Aber es gab ein paar Faktoren und da gehen wir dann wirklich ganz umfassend nochmal drauf ein, die das verhindert haben. Ich würde einfach mal exemplarisch zwei nennen. Unsere Mannschaft hatte kein Selbstvertrauen, kann auf Basis des Saisonverlaufs und der vielen Ereignisse ja auch gar nicht da sein. Und mit abnehmendem Selbstvertrauen hat natürlich auch Widerstandsfähigkeit abgenommen. Warum haben wir in entscheidenden Spielen, ich nenne mal exemplarisch das Heimspiel Darmstadt, warum haben wir da überhaupt keine Leistung auf den Platz gebracht? Das lag doch nicht, und das hat jeder gesehen, an der Grundqualität der Spieler. Das lag am Mindset, an der mentalen Stabilität und da ganz konkret wieder an den beiden Faktoren mangelndes Selbstvertrauen, zu geringe Widerstandsfähigkeit, die sich über ganz viele Sachen, die in dieser Saison passiert sind, dann einfach so entwickelt haben. Und wenn wir daran ansetzen, dass die Spieler wieder an sich glauben, dass sie dann auch wieder mit Rückschlägen besser umgehen können, ne, und einfach auch wieder Freude am Spiel entwickeln, dann ist das Wesensmerkmal und die Grundlage dafür, dass dann auch wieder mehr Qualität auf dem Platz zu sehen sein wird.
Danke für die emotionale und auch klare Antwort an der Stelle. Glaube ich, das war ganz, ganz wichtig für viele da draußen. Und ja, wie gesagt, dann mehr zum Sport in der nächsten Episode. Aber es gibt ein Datum, auf das viele hinfiebern. Und ich weiß, es gibt schon ganz, ganz viele Anmeldungen auch dafür. Und zwar am 12. Juni. Das ist soweit. Da wird es wieder einen Mitgliederstammtisch geben in den MEC-Studios. Und wie bei dem im Januar können Mitglieder wieder Fragen stellen. Ihr werdet euch ganz, ganz viel Zeit dafür nehmen. Werner, worauf stellt ihr euch denn ganz konkret ein, jetzt bei diesem Mitgliederstammtisch, der sicher besonders ist, auch für dich?
Also wir stellen uns auf jeden Fall auf mehr Mitglieder ein, die kommen werden. Wir haben bis jetzt über 1700 Anmeldungen und wir stellen uns auf eine hohe Emotionalität ein. Aber damit ist meine Hoffnung verbunden, so wie ich seit 25 Jahren bei Mitgliederversammlungen erlebe, dass wir trotzdem vernünftig miteinander umgehen, dass wir fair miteinander umgehen, dass wir einander zuhören. Das war immer der Fall. Und insofern die Intelligenz aller Mitglieder zusammen wird uns verhelfen, dass das passiert. Und insofern freuen wir uns auf dieses Ereignis. Und es wird wie beim letzten Mal sein. Wir werden versuchen, alle Fragen, die da sind, zu beantworten.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank für heute. Das war wirklich ein ganz, ganz guter Anfang für mehr Transparenz und eine bessere Aufklärung. Mein Name ist Mike Kleis und ich kann sagen, ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode. Dann geht's komplett rund um den Sport. Und bei euch nochmal danke, dass ihr hier im Podcast wart. Und ja, bis dann zum Sport.
Erster FC Köln Insight.